Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi. Eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Es passiert im Supermarkt, beim gezielten ersten Date und in Hollywood-Filmen sowieso. Ein Blick, schon schlägt das Herz schneller und da ist sie, die Liebe auf den ersten Blick. Und mit etwas Pech auch das Drama. Eine Person ist verliebt, die andere nicht. Was entscheidet, in wen wir uns verlieben? Was passiert im Körper? Was im Gehirn? Und ticken Männer und Frauen anders? Das frage ich die Journalistin Lisanne Dehnbostel, die ihr Herz an tiefgründigen Recherchen verloren hat. Ich bin Anne Baum und ihr hört Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Hallo Lisanne.
Hallo Anne.
Lisanne, jede Verliebtheit beginnt ja mit einem ersten Treffen, der ersten Begegnung. Was passiert denn genau in diesem Moment des allerersten Anguckens?
Ja, dieser Moment, der ist erstmal ganz schön entscheidend, weil wir machen uns direkt einen Eindruck unseres Gegenübers und das passiert wahnsinnig schnell, da ist sich die Wissenschaft in mehreren Studien einig. Es heißt, dass schon ein Wimpernschlag ausreicht, also etwa eine Zehntelsekunde. Natürlich nicht, um verliebt zu sein, aber eben um einen ersten Eindruck zu haben, ob man die Person zum Beispiel mag und interessant findet.
Ein Wimpernschlag, nur das ist ganz schön wenig. Was checkt man denn da ab? Ich vermute mal, man guckt sich in die Augen, weil da gibt ja dieses Sprichwort, also dass die Augen das Tor zur Seele sind. Was ist denn da dran?
Ja, da ist wirklich was dran. Zumindest ein Geschlecht macht das, also dass man in die Augen guckt. Das hat eine Studie von britischen Forschern der Uni Bristol gezeigt.
Okay, lass mich raten, es sind die Männer, die nicht in die Augen gucken, sondern woanders hingucken.
Nee, tatsächlich schauen Männer beim ersten Blickkontakt mit Menschen oder auch mit Tieren fast ausschließlich auf die Augen. Frauen dagegen, die gucken eher auf die Nase oder auf den Mund. Das haben die Forscher so herausgefunden, indem sie Versuchspersonen Fotos gezeigt haben und dann ihre Blickrichtung analysiert haben. Das ist jetzt nur eine Studie, aber die deutet darauf hin, dass Männer und Frauen die Welt vielleicht etwas anders betrachten.
Spannend, dass es da schon Geschlechterunterschiede beim ersten oder beim ersten Wimpernschlag gibt. Wie geht es denn nach dem ersten Blick weiter? Das ist ja so, dass man jeden Tag unzählige Menschen trifft, auf dem Weg zur Arbeit, im Supermarkt, beim Joggen, wo auch immer. Was entscheidet nun darüber, in wen wir uns verlieben, von diesen ganzen Menschen, die wir treffen?
Ja, das lässt sich natürlich nicht so leicht beantworten und im Großen und Ganzen bleibt das auch tatsächlich ein Rätsel. Man kann das wissenschaftlich zumindest nicht eindeutig vorhersehen. Für jeden ist das anders, aber es gibt durchaus einige Faktoren, die begünstigen, ob wir uns in eine Person verlieben oder nicht.
Ich bin heute auf jeden Fall in Sprichwörter verliebt. Ich habe nämlich noch eins und zwar, man muss sich gut riechen können. Was hat es damit auf sich? Ist da was dran?
Ja, das stimmt tatsächlich auch. Und zwar nicht nur oberflächlich in dem Sinn, dass man zum Beispiel das Parfüm mag, sondern letztendlich schnuppert man indirekt die Gene. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber welchen Duft wir ausströmen jeweils, das beeinflussen bestimmte Gene.
Das heißt, unsere Gene entscheiden darüber, in wen wir uns verlieben?
Ja, aber das ist jetzt nur einer von vielen Faktoren. Die Wissenschaft vermutet dazu, je stärker sich die Gene unterscheiden, desto attraktiver finden wir die Person tendenziell. Begründen lässt sich das mit der Evolution. Demnach suchen wir einen Partner oder eine Partnerin, mit der wir Nachwuchs zeugen, und zwar mit möglichst guten Chancen, dass die Kinder auch gesund sind und so weiter. Evolutionsbiologisch bedeutet das, die Immunsysteme sollten möglichst unterschiedlich sein. Die Kinder würden so nämlich eine breite Krankheitsabwehr haben, und ob das Immunsystem passt, erkennen wir wohl durchs Riechen.
Okay, das heißt, wir schnüffeln quasi an unseren Gegenüber und testen ihn darauf, ob der gute Gene hat für unseren Nachwuchs. Okay, wunderbar, die Evolution scheint im 21. Jahrhundert auch noch eine Rolle zu spielen. Jetzt habe ich mal von einem Experiment gehört, bei dem Frauen an T-Shirts von Männern riechen mussten.
Genau, das ist schon ein bisschen her. Das hat der Schweizer Evolutionsbiologe Klaus Wedekind im Jahr 1995 gemacht. Konkret ging es da um Gene, die dafür sorgen, dass Eiweiße für die Immunabwehr gebildet werden. Bei dem Experiment mussten Männer 2 Nächte lang dasselbe T-Shirt tragen, ohne Deo oder Parfüm zu benutzen, und sie durften sich auch nur mit parfümfreien Seifen waschen. Danach haben dann Frauen an den T-Shirts gerochen, und das zeigt aber schon, Studien zum Verlieben haben oft nur heterosexuelle Menschen im Blick. Ob sich Homosexuelle in bestimmten Sachen unterscheiden oder ob alles gleich abläuft, das weiß man nicht.
Das heißt, es gibt da also eine große Forschungslücke, die unbedingt noch untersucht werden sollte. Bleiben wir jetzt aber mal bei dem Experiment mit den T-Shirts. Was haben die Frauen denn da erschnuppert? Also abgesehen davon, dass es wahrscheinlich leicht müffelte, wenn man 2 Tage das gleiche T-Shirt trug. Also ich bin froh, dass ich nicht Teil dieses Experimentes war.
Ja, aber das war gar nicht so. Wenn Frau und Mann nämlich unterschiedliche Gene hatten, was die Immunabwehr betrifft, fanden die Frauen den Geruch tatsächlich angenehm. Wenn sie dagegen ähnliche Gene hatten, mochten sie den Geruch nicht so. Andere Studien haben das danach noch weiter untersucht, und die Ergebnisse dabei sind aber nicht eindeutig. Und wie schon gesagt, der Geruch allein entscheidet ja auch sowieso nicht, ob wir uns verlieben.
Schade, das wäre ja auch sehr, sehr leicht. Es heißt also, ein Parfüm, mit dem man andere betört, wird es niemals geben.
Nee, ziemlich sicher nicht. Und ich würde da auch sagen, zum Glück wird es das nicht geben.
Ja, wobei ich finde schon ein bisschen schade. Es würde es manchmal einfacher machen, so eine Art Liebestrankduft. Ich habe auch mal gehört, dass Männer Frauen anziehender finden, wenn sie ihren Eisprung haben.
Ja, aber das ist nicht eindeutig. Ein Team von Psychologen aus Kalifornien hat das mal überprüft und dazu 15 Speed-Dating-Events gemacht mit über 260 Personen. Und dabei kam das Gegenteil raus. Da war es so, dass Frauen, die näher an ihrem Eisprung waren, von den Männern nicht als attraktiver wahrgenommen wurden, weder vom Geruch her noch vom Aussehen. Aber diese Frauen waren selbst eher dazu geneigt, mit den Männern auf ein Date zu gehen, obwohl sie die Männer, was interessant ist, nicht als begehrenswerte einstuften. Auf ein Date wären sie trotzdem mit ihnen gegangen.
Also scheint die Bereitschaft fürs Dating bei Frauen rund um den Eisprung laut dieser Studie höher zu sein. Gerade beim Speed-Dating geht ja alles wirklich schnell. Man sitzt jemandem gegenüber, hat nur ein paar Minuten Zeit zu reden. Wie wichtig ist denn da der Faktor Aussehen?
Ja, für den ersten Eindruck ist der sehr, sehr wichtig. Und das Gleiche gilt übrigens auch fürs Online-Dating. Auch hier weckt erstmal die Attraktivität das Interesse. Aber Männer achten insgesamt wohl mehr auf Attraktivität als Frauen. Für Frauen wiederum sind der Status und die Ressourcen wichtiger, die ein Mann mitbringt. Frauen scheinen außerdem deutlich wählerischer zu sein.
In patriarchalischen Gesellschaften lässt sich das ja auch damit erklären, dass Frauen lange vom Geld des Mannes abhängig waren und einen Vater brauchten, der sich vor allen Dingen finanziell um die Kinder kümmert.
Genau, und es dauert ja einfach, solche patriarchalischen Muster zu überwinden. Also auch die Gesellschaft und wie wir sozialisiert sind, prägt, in wen wir uns verlieben und wen wir schließlich als Partner oder Partnerin wählen. Allerdings, dass Frauen eher auf Status und Männer auf Attraktivität achten, das ist etwas, das über mehrere Kulturen gefunden wird. Trotzdem kann sich das natürlich ändern oder zumindest etwas verschieben. Es gibt dazu auch eine interessante Studie aus den USA. Darin hat die Anthropologin Mariah Inhorn 150 Frauen aus den USA und aus Israel befragt, warum sie ihre Eizellen einfrieren lassen. Die Frauen waren ungefähr Mitte 30 und gut gebildet. Inhorn hatte vermutet, dass sie sich auf ihre Karriere konzentrieren wollen. Aber der Grund war ein ganz anderer. Sie fanden keinen Partner, der auf ihrem Bildungsniveau war und mit dem sie Kinder kriegen möchten. Inhorn nennt das Mating Gap. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben.
Mating Gap, das heißt ja übersetzt so viel wie Paarungslücke. Das heißt, die Frauen blieben also lieber Single, weil sie niemanden Passenden gefunden haben, der eine ähnliche Bildung hat und mit denen sie dann Kinder bekommen möchten.
So war es in der Studie von Inhorn ja. Ob das in Deutschland auch so ist, dazu braucht es noch Forschung. Aber was die Forschung von Inhorn sehr deutlich zeigt, jeder von uns hat bestimmte Erwartungen, wie unser Partner oder unsere Partnerin sein sollte und in wen wir uns also verlieben. Diese Erwartungen wurden schon viel untersucht. In der Wissenschaft wird das als Ideal Standard Modell bezeichnet.
Kann ich mir das so ein wenig wie eine Checkliste an Kriterien vorstellen, die mein Traummann oder meine Traumfrau erfüllen soll?
Ja, nicht ganz so detailliert. Das sind eher allgemeine Ansprüche, die jemand an einen idealen Partner oder eine ideale Partnerin hat. Das Modell gliedert das in drei Faktoren und das sind Wärme, Vertrauenswürdigkeit und Vitalität, Attraktivität und Status und die Ressourcen des Partners, die wir ja auch schon angesprochen haben. Da hatten wir ja schon gesagt, dass den Frauen das sehr wichtig ist. Das Modell ist aber schon über 20 Jahre alt. Andere Studien haben mittlerweile schon gezeigt, dass es möglicherweise noch andere wichtige Faktoren gibt, die bei der Partnerwahl eine Rolle spielen.
Okay, was sind denn das für Faktoren, die da jetzt noch mit reingekommen sind?
Die Frage habe ich an eine Expertin weitergegeben, nämlich die Psychologin Julia Stern. Sie forscht an der Uni Bremen unter anderem zu Partnerwahlpräferenzen. In einer Studie, die sie mit Kollegen gemacht hat, hat sie festgestellt, dass manche Präferenzen, die die Probanden sagen, sich nicht so gut in das Modell einordnen lassen. Und deshalb haben sie das Modell erweitert.
Wir haben das Modell ergänzt um die Dimensionen Selbstsicherheit, Humor, Intellekt und Familienorientierung.
Humor und Familienorientierung, das finde ich auch zwei ganz wichtige Faktoren. Also zu all diesen Punkten haben wir bestimmte Vorstellungen und überprüfen, ob jemand, den wir kennenlernen, diese erfüllen könnte. Verlieben wir uns dann immer in den gleichen Art Mensch, also in den gleichen Typus Mensch?
Das kommt drauf an. Auch die Frage habe ich wieder Julia Stern gestellt. Sie hat in einer Studie nämlich die individuellen Präferenzen für Partner und Partnerinnen über 13 Jahre lang betrachtet. Und sie sagt,
also unsere Partnerwahlpräferenzen bleiben zu einem gewissen Maße stabil, auch über einen längeren Zeitraum, sowas wie 13 Jahre. Aber es gibt natürlich Veränderungen, die da eintreten, gerade vom eher jungen Erwachsenenalter in ein Alter, wo wir uns dann mit Familienorientierung beschäftigen. Und das ist auch dann genau das, was wir gefunden haben.
Das heißt, den Menschen in der Studie wurde also die Familienorientierung im Lauf der Zeit wichtiger. Das macht ja auch Sinn. Je älter man wird, desto mehr geht man vielleicht in Richtung Familienplanung, weil man, ich sage mal, gesettelter ist. Das heißt aber im Umkehrschluss, unser Beuteschema, das bleibt immer ähnlich.
Weitestgehend ja, aber mit kleinen Abweichungen. Eben wie schon gesagt, wenn wir Kinder haben möchten, dann wird die Familienorientierung wichtiger. Und Julia Stern meinte auch, dass Erfahrungen, die man macht, das Beuteschema etwas verändern können. Dazu gibt es auch noch eine Studie der Universität Toronto aus dem Jahr 2019 und die bestätigt das auch weitestgehend. Die Studie hat untersucht, ob sich Ex-Partner und aktuelle Partner ähneln. Dabei haben die Forschenden aber nur die Persönlichkeit angeguckt. Laut der Studie könnte es, so schreiben die Forschenden wörtlich, einen einzigartigen Typ Mensch geben, mit dem Individuen zusammenkommen. Wenn jemand sehr extravertiert ist und offen für neue Erfahrungen, war die Ähnlichkeit aber nicht so stark ausgeprägt.
Okay, jetzt Lisanne, komme ich zu der großen Frage der großen Fragen. Wie schnell verlieben wir uns? Gibt es sie, diese ominöse Liebe auf dem ersten Blick? Ich zumindest muss sagen, Liebe auf den ersten Blick, die habe ich noch nicht erlebt. Aber was ich definitiv schon erlebt habe, ist Sympathie auf dem ersten Blick.
Sympathie auf den ersten Blick, das finde ich auch ein spannendes und schönes Thema. Und man urteilt ja tatsächlich innerhalb weniger Sekunden, wenn man jemanden zum ersten Mal sieht. Das haben wir ja schon am Anfang dieser Folge auch festgestellt.
Und es sind ja wahrscheinlich auch diese Sekunden, die entscheidend sind, ob man sich weiter trifft. In Hollywood-Filmen aber, da läuft das ja ein bisschen anders als im wahren Leben, sag ich mal. Da ist Liebe auf den ersten Blick omnipräsent.
In den nächsten 6 Stunden und 47 Minuten werden sich Hedley Sullivan und Oliver Jones ineinander verlieben.
Hier ist mein Platz.
Das kam unerwartet.
Gibt es sie also wirklich, die Liebe auf den ersten Blick? Lisann, was sagt die Wissenschaft dazu?
Ich muss erstmal zugeben, dass ich solche Filme manchmal auch sogar ganz gern gucke und auch solche romantischen Bücher schnell weglese. Die lesen sich ja manchmal ganz gut. Und es liegt auch mit an Ihnen, an diesen Filmen und Büchern, was für Vorstellungen wir übers Verlieben und über die Liebe haben. Aber die Realität ist dann ja doch deutlich komplexer. Es gibt zum Beispiel eine Umfrage vom Markt- und Forschungsinstitut YouGov aus dem Jahr 2021. Dafür wurden Männer und Frauen in Deutschland befragt, ob sie sich schon mal auf den ersten Blick in jemand Fremdes verliebt haben. Was denkst du denn, Anne? Wie viele sagen ja, sie haben Liebe auf den ersten Blick schon mal erlebt?
Oh, also ich vermute mal, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und ich würde sagen, Frauen glauben ein bisschen mehr an die Liebe auf den ersten Blick. Boah, vielleicht 15% und Männer 5%?
Ja, das ist interessant. Das ist nämlich sogar umgekehrt.
Nein.
Glauben oder mehr Männer sagen, sie haben Liebe auf den ersten Blick schon mal erlebt. Bei den Männern sind es 10%. Der Unterschied ist aber gering. Bei den Frauen sind es 7%. Und im Durchschnitt sind das dann 9% der Deutschen.
Oh, da lag ich, so mittelnah dran. Aber was sagt denn jetzt die knallharte Wissenschaft dazu? Gibt es sie denn, die Liebe auf den ersten Blick?
Wenn wir wirklich von Liebe sprechen, nein. Was es gibt, ist Anziehung auf den ersten Blick. Zumindest ist das das Fazit einer Studie der Universität Groningen. Und diese Anziehung ist vor allem davon abhängig, wie attraktiv jemand körperlich ist.
Das zerstört jetzt wahrscheinlich ziemlich viele romantische Ideale. Denn man kennt sie, manche Paare schwärmen ja auch gerne davon, wie sie sich kennengelernt haben und es gleich beim ersten Blick gefunkt hat.
Ich sage jetzt mal, dieser Mythos des ersten Kennenlernens, der wird laut den Forschenden tatsächlich oft erst im Rückblick erschaffen, sozusagen um zu zeigen, dass man von Beginn an füreinander bestimmt war.
Was ja auch eine wunderbar schöne romantische Vorstellung ist.
Ja, aber wenn man es hart betrachtet, ist das genau genommen eine Illusion, laut der Studie aus Groningen. Für Romantiker und Romantikerinnen mag das jetzt hart klingen, aber Liebe wächst ja erst, wenn man sich mehr kennenlernt und einander vertraut ist, und dazu braucht es Zeit. Aber klar, wenn man im Rückblick sagt, wir mochten uns vom ersten Blick an und aus dieser Anziehung ist irgendwann Liebe geworden, dann kann man ja schon auch sagen, dass es Liebe auf den ersten Blick war.
Und damit Liebe entsteht, braucht es vor allem Zeit und natürlich müssen sich auch beide darauf einlassen wollen. Gehen wir jetzt nochmal zu der Anfangsphase der höchsten Verliebtheit. Man ist überglücklich, man denkt nur an die eine Person, man himmelt sie an, es fühlt sich an wie ein Rausch. Was passiert da genau im Körper?
Ja, der Ort, in dem dieses Verliebtsein entsteht, das ist vor allem das Gehirn. Verliebtsein ist, ganz trocken gesagt, Biochemie. Das heißt, Nervenbotenstoffe docken an Rezeptoren an und die Nervenzellen, die geraten dadurch wirklich außer Rand und Band. Zum Beispiel, weil ganz viel des Glückshormons Dopamin ausgeschüttet wird und das macht euphorisch. Außerdem ist Adrenalin dabei und Verliebtsein, das zeigt sich dann auch in körperlichen Symptomen. Zum Beispiel erhöht sich der Herzschlag, die Hände werden feucht, die Wangen mehr durchblutet und dadurch rot und vielleicht hat man auch weniger Appetit, also einem ist manchmal auch übel oder man zittert. Sogar.
Und wenn ich an meine Verliebtheitsphasen denke, hatte ich immer das Gefühl, dass ich mich in ein wenig seltsames Wesen verwandle und mich anders als normalerweise verhalte.
Ja, das lässt sich auch wieder nachweisen. Das kann nämlich am Serotonin liegen. Der Serotoninspiegel, der sinkt nämlich bei einigen Verliebten. Und dann kann man wirklich nicht mehr so ganz klar denken und ist auch nur auf die andere Person fixiert. Sich zu verlieben ist ähnlich wie eine Sucht tatsächlich, sagen Neurowissenschaftler.
Verlieben ist eine Sucht. Das heißt, wenn man süchtig nach was ist, ist es ja sehr schwierig, von dieser Sucht wieder loszukommen. Das heißt, wenn man sich jetzt plötzlich von jemandem trennt, in dem man total verliebt ist, ist das so ein bisschen, ja, wie bei einer Sucht, wo man versucht, quasi von der Droge loszukommen, mit ähnlichen Erscheinungen.
Ja, das ist vergleichbar, aber bei einem Drogenentzug sind natürlich die Entzugserscheinungen nochmal viel, viel härter. Aber es ist ähnlich, weil wenn diese Hormone wegfallen, dann ist es ähnlich wie bei einem Drogenentzug. Und Verliebtsein ist aber auch generell nur ein Ausnahmezustand. Der hält jetzt nicht an, wenn man jahrelang zusammen ist. Nach längerer Zeit, das können ein paar Monate sein oder vielleicht auch wenige Jahre, gewöhnt sich der Körper an den Rausch. Aus dem Verliebtsein wird dann vielleicht eine Beziehung.
Was passiert im Körper, wenn aus dem Verliebtsein Liebe wird?
Auch dafür spielen wieder die Hormone eine Rolle. Statt Dopamin wird dann schon nach wenigen Monaten mehr Oxytocin ausgeschüttet. Das kennt man ja als Kuschelhormon und das vermittelt Geborgenheit und Vertrauen. Aber mit diesem Wechsel von der Leidenschaft hin zu diesem Vertrauen und der Geborgenheit, damit kommen manche auch nicht klar oder die wollen das vielleicht nicht, sondern die wollen dann lieber wieder diese Aufgeregtheit der Verliebtheit und gehen dann möglicherweise eher keine Beziehung ein, sondern suchen jemand Neues, um sich wieder neu zu verlieben. Zusammengefasst heißt das, Liebe ist also eine starke Verbundenheit und Zugehörigkeit, die man erlangt, nachdem man sich wirklich kennengelernt hat. Verliebtheit ist noch die Stufe davor. Und auch wenn die Wissenschaft schon vieles weiß und viele Faktoren kennt, die das Verlieben beeinflussen, ist immer noch nicht ganz klar, warum wir uns ausgerechnet in ganz bestimmte Personen verlieben.
Und gerade das finde ich immer wieder spannend, dass es einfach Sachen gibt, die für die Wissenschaft verborgen bleiben und unberechenbar sind.
Ja, ich auch. Und wenn es ein wenig rätselhaft bleibt, ist das ja auch irgendwie umso schöner.
Da hast du absolut recht, Lisanne. Und ich nehme trotzdem aus dieser Folge mit, dass Verliebtheit viel mit den eigenen Ansprüchen an einen Partner oder eine Partnerin zu tun hat und dass im ersten Moment die Attraktivität das Entscheidende ist und dass man das Verlieben gleichzeitig aber auch nicht steuern kann, weil Botenstoffe und Hormone den Körper völlig durcheinander bringen, ohne dass wir sie beeinflussen können. Aber, und das mag ich sehr, ich zumindest glaube an die Sympathie auf den ersten Blick, denn dass es die gibt, haben wir ja auch festgestellt. Und damit bleibt neugierig und bis zur nächsten Folge von Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Und wenn ihr noch mehr Wissenschaft wollt, könnt ihr PM am Kiosk kaufen.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.